ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und dieser Bremen 2 Podcast heißt Eine Stunde Reden. Das ist der Podcast ohne Promis, weil jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Ich treffe dafür absolut beliebig irgendwelche Menschen auf der Straße. Wir verabreden uns, setzen uns ins Studio und reden, so wie mit Claudia Emmermeier.
Das absolut Schönste war, als ich mein zweiten Sohn geboren habe. Das Kind, das strahlt mich an und ich denke, der guckt wie sein Vater. Und da wusste ich, dass ich seinen Vater sowas von lieb habe, weil das ja alles so schnell ging. Kennengelernt, Hochzeit, dann der erste Sohn, der war so wie ich und dann der zweite Sohn und seine blauen Augen, wie die Augen von seinem Papa. Und da wusste ich, nee, alles gut, alles klar. Das ist genau richtig.
Die 66-jährige Diplomphysikerin hat insgesamt 3 Söhne, hat in einer ökumenischen Kommunität in Hessen gearbeitet, lebte 1 Jahr in Israel und 13 Jahre in Frankreich. Während Corona haben sie dann was in Bremen angemietet.
Als Ehepaar haben wir ein Zimmer in der WG. Es ist eine Zweck-WG und wir wohnen da mit 2 jungen Marokkanern zusammen. Wir haben uns auf alle möglichen WGs beworben und es war die einzige, die uns aufgenommen hat als 60-Jährige. Wir fühlen uns wohl. Das ist sehr bereichernd. Unser Zimmer ist 25 Quadratmeter groß.
Tiny House mal anders. Was Claudia Emmermeier als junge Erwachsene noch anders gesehen hat als heute, welche Beratung sie wichtig findet und was sie über die Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben denkt, das kommt jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Claudia Emmermeier.
Hallo.
Du hast gesagt, sag ruhig du zu mir.
Ja.
Du hast gesagt, das war wie damals, als wir alle studiert haben. Ne?
Mhm.
Und du sagst es auch, dann fühle ich mich gleich ein bisschen
jünger. Ja, natürlich.
Wie alt bist du denn?
Ich bin jetzt 66.
Und studiert hast du was?
Ich habe Physik studiert, also Diplomphysik.
Ist nicht ganz gewöhnlich gewesen.
Nein, überhaupt nicht.
Zu der Zeit noch weniger als heute, glaube ich.
Ja, wir hatten einen sehr hohen Männeranteil.
Wie war das für dich?
Man hat ja seine Freunde gehabt und das waren halt nur Männer, aber ich habe mich da wohl gefühlt. Fand ich gut. Ich bin mit Brüdern aufgewachsen und von daher war das nur eine logische Fortsetzung.
Ja.
Und später habe ich dann 3 Söhne gekriegt. Von daher ist das so.
Und wie viele Brüder hattest du?
3 Brüder.
Auch 3 Brüder. Also immer drei.
3 Brüder, 3
Männer
Söhne.
Irgendwo.
Ja. Immer 3 Männer irgendwo.
Und die waren älter oder jünger als du?
Also gemixt, meine Brüder. Einer älter, 2 jünger. Ich hatte dann noch eine Schwester, mit der verstehe ich mich jetzt sehr, sehr gut.
Und ich finde, Claudia, man hört ganz leicht, dass du in einer anderen Region
ja,
vermutlich
natürlich
aufgewachsen bist.
Ich bin in Holzgarlingen bei Böblingen, Raum Stuttgart, aufgewachsen. Habe dann in Tübingen studiert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht damals.
Ist eigentlich schon ein guter Trick, mit dem Du sich einfach in der Zeit zurückzuholen oder in der Zeit zu bleiben oder in einem Stadium zu bleiben des Jungseins. Es gibt ja auch den Spruch, man ist immer nur so jung, wie man sich fühlt.
Ja, genau.
Ist richtig, oder?
Ist richtig, ja.
Und das heißt für dich, du bist irgendwo Mitte 40? Oder merkt man dann doch schon, wenn man über 60 ist, dass man...
Also, um ehrlich zu sein, geht mir es gesundheitlich fast besser als mit 30.
Aha.
Mit 30 hatte ich sehr viel mehr Probleme mit dem Rücken und ach, was weiß ich. Ich führe es ein bisschen darauf zurück, dass es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation ist. Im Moment bin ich halt in einer sehr glücklichen Lebenssituation. Mit meinem Mann läuft das super und es ist für mich sehr, 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 sehr viel wert, dass wir da ein richtig gutes Miteinander haben.
Schön. Das heißt, du fühlst dich gerade dann tatsächlich wie alt?
Das kann ich jetzt nicht so sagen, weil mir geht immer noch dieses Lied im Kopf rum. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst an. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss.
Ja.
Da gibt es noch dieses Lied.
Ja, von Udo Jürgens.
Ja, weil ich denke auch, jeder fühlt sich ja zu einer anderen Zeit jung, sage ich jetzt mal, oder fit.
Ja.
Und
okay. Das würde also heißen, wenn man das in ein Lebensalter übersetzen müsste, wie du dich gerade fühlst, dann bist du tatsächlich bei Mitte 20 oder Ende 20.
Ah, zum Glück nicht. Also das waren doch sehr umwälzende Zeiten und voller Ungewissheit. Wie geht's weiter? Da hatte ich auch das Gefühl, ich muss noch was erreichen, um im Leben irgendwie
anzukommen,
noch was vorwärts zu kriegen. Während jetzt bin ich Rentnerin, ich habe viel gemacht. Ich kann mich da ausruhen und trotzdem habe ich jetzt die Kraft und die Energie, auch neue Sachen anzupacken.
Also habe ich jetzt verstanden, Claudia, du fühlst dich wie 66.
Ja.
Und tatsächlich in einem sehr positiven Sinne.
Ja, in sehr positiven Sinn, ja.
Vital, fit, gesund, glücklich.
Glücklich, ja.
Super. Als wir uns getroffen haben, warst du auf dem Rückweg vom Einkaufen?
Ja.
Du hattest eine sehr, sehr schwere Einkaufstasche.
Ja, normalerweise habe ich die schweren Sachen im Rucksack. Aber dieses Mal habe ich nicht so konsequent umgepackt und dann hatte ich die in der Hand. Also das ist nur die normale Lebensmittel. Was?
War eine Glasflasche drin, oder?
Ja, zwei Bierflaschen. Wir kriegen heute Abend Besuch und dann ist halt gemütlich auch, wenn man da was trinken kann. Und ich habe es ja auch nicht weit, dann kann ich das gut machen.
So, ich habe mich sehr gefreut, dass du Lust und Zeit hast.
Danke.
Und die Frage ist jetzt, wohin die Reise geht.
Mhm.
Was ich über dich weiß, ist wenig. Aber ein bisschen was habe ich schon erfahren. Nämlich, dass du Christ bist.
Ja.
Ökumenisch, hast du gesagt.
Ja.
Von der Konfession evangelisch, aber du fühlst dich jetzt nicht irgendwie als exklusive Protestantin,
nein,
sondern du findest es wichtig, dass man sich die Hand
Ja, also ich bin auf Gott
reicht.
Konzentriert.
Aha.
Und nicht auf die Religion. Ich kam ja praktisch, heute Morgen war ich in der Messe in der katholischen Kirche und das bringt mir immer sehr, sehr viel. Das heute auch besonders wieder mit dem, ja, also da wurde ein Satz geprägt, die Furcht vorm Tod, die bringt uns zu schlechten Sachen hin. Also aufgrund von dieser Furcht handeln wir oft nicht so, wie es gut ist. Und solche Sachen, die tun mir dann sehr, sehr gut. Solche
Impulse.
Impulse, ja. Genau, Impulse sind das, ja.
Interessant. Aber der Raum ist da ja auch sehr fromm, oder? Stuttgart, Holzgerlingen,
ja,
da gibt es doch auch einen Verlag, glaube ich.
Ja, mhm. Hensler Verlag.
Und dann habt ihr da wie gelebt?
Das war ja die Babyboomer-Generation. Da gab es ja viele Familien mit 5 Kindern und 6 Kindern. Da hat man Eigenheim, da hat man ja so...
Schaffe Häusle.
Ja, genau, sein Äckerle. Und weil da gibt es ja wenig große Bauernhöfe, sondern sehr viele Familien, die noch ein bisschen Landwirtschaft haben. Doch die Erbfolge kam das ja.
Ja. Was haben deine Eltern von Beruf her gemacht?
Mein Vater war Eingestellter im Maschinenbau und meine Mutter war Näherin, hat aber dann auch bald nicht mehr genäht. Also nicht mehr in der
Fabrik.
Hat sich
um die Kinder gekümmert.
Als Kinder und Landwirtschaft und Garten. Also das ist mehr, als ich hätte, als ich wollte. Also ich hätte das nicht so gewollt, so viel Arbeit. Aber sie hat es tapfer gemacht.
Mhm. Und gibt es was, wo du sagst, das habe ich von ihr?
Ja, viele Sachen, ja, natürlich. Da muss ich nachdenken.
Ja, okay.
Das will ich jetzt nicht so schnell sagen. Weil positive Sachen, dann rühmt man sie. Da weiß man nicht, wie man es einordnet. Und negative Sachen. Also was ich sehr an meinen Eltern geschätzt habe, war, dass Rassismus so weit weg war von ihnen. Also,
dass sie alle Menschen gleich behandelt haben und gesehen haben. Und was war herausfordernd für dich auch? Als Kind?
Herausfordernd. Ich denke, dass meine Eltern sehr viel Arbeit hatten und von daher uns wieder sehr viel Freiheiten untereinander gelassen haben. Was eigentlich nicht gut ist, wenn die Kinder, die quälen sich, die entwickeln eine bestimmte Hierarchie, Hackordnung.
Mhm.
Und das tut dem ganzen Miteinander, tut das dann nicht gut.
Also ich höre raus, dass du dir manchmal ein bisschen mehr Leitung gewünscht hättest.
Also ich hatte ja dann die Leitung über meine jüngeren Geschwister.
Ja, ja, ja. Du hättest sie gerne von den Eltern gewünscht.
Und da hätte ich mir mehr Korrektur gewünscht. Also nicht damals, aber jetzt im Rückblick.
Ja, ja.
Dass sozusagen da mehr aufgebrochen wäre. So. Weil ich habe dann auch, man bemuttert dann seine jüngeren Geschwister. Und von diesen Verhaltensmustern muss man dann im Alter auch wegkommen.
Ja. Und was war, als du 30 warst? Was, oder in der Zeit, also, du sagtest, da hattest du mit dem Rücken Schwierigkeiten.
Ja,
wie kam das?
Damals habe ich in der evangelischen Kommunität gewohnt und habe dann im Gästehaus mitgearbeitet. Und da waren halt auch große Töpfe.
Und wenn die voll waren, waren die schwer.
Ja, genau. Und da geht es einem dann nicht so. Und ich hatte auch vielleicht nicht so viel Zeit zum Entspannen. Ich wusste auch noch nicht mit Gymnastik und was weiß ich, jetzt wo ich erwachsen bin und selber bestimmen kann. Jetzt haben wir ein Reck, da kann ich mich hinhängen, wenn immer ich ein bisschen was verspüre. Man kann schwimmen gehen. Man kennt sich dafür ganz anders, als wenn man jung ist. Von daher.
Und sag noch eben, was hast du gearbeitet dann? Bis also zum Schluss noch?
Ich habe ja Physik studiert, aber da habe ich praktisch so gut wie gar nicht drin gearbeitet, weil da braucht man 5-6 Jahre Einarbeitungszeit. Und das hat mir mit Familie oder so, also mit, wenn man den Wunsch hat, Familie zu haben, hat damals war das nicht vereinbart. Und dann habe ich als Programmiererin habe ich gearbeitet, dann, weil Physik und Programmieren war damals zusammen. Da gab es ja noch keine Informatik. Dann habe ich viel so im Haushalt, als Haushaltshilfe habe ich viel gearbeitet. Dann, also dieses Gästehaus war nicht nur Gästehaus, sondern hatte auch eine kleine Buchhandlung, daneben eine Galerie und da war ich dann Sekretärin und habe die Computer betreut und im Prinzip immer so ein Mix aus allem. Das hat mich mein Leben lang begleitet.
Und der letzte Job vor der Rente war?
Ich habe ja ziemlich früh aufgehört zu arbeiten wegen den Jungs und habe dann später nochmal, als wir waren 13 Jahre in Frankreich und das bedeutet, dass wir in Frankreich arbeiten die Frauen sehr viel und brauchen dann Betreuungszeiten. Und da gibt es die Einrichtung der Garderie, dass man sozusagen die Kinder waren vor und nach der Schule betreut. Und da habe ich gearbeitet als Garderie-Mitarbeiterin. Und jetzt habe ich noch in der Grundschule habe ich ehrenamtlich mitgeholfen. Und jetzt bin ich in Rente, aber da muss man gucken, was da kommt oder wie. Also ich helfe auch jetzt noch jungen Flüchtlingen beim Deutschlernen, dass sie ihr B1 bekommen oder B2.
Sozusagen Nachhilfe.
Ja, kann man sagen, üben. Nachhilfe. Wir haben jetzt schon lange nichts mehr gelernt, sondern nur noch so geredet.
Training.
Ja, Training.
Sprachtraining. Ist das. Liebe Claudia Emma Meyer, übrigens beim Mikrofon auf, Emma, hast du gesagt, ich darf dich ruhig als Claudia Emma Meyer vorstellen.
Ja, genau.
Weil Emma inzwischen wieder en vogue ist.
Ja, auch. Und weil es mich einzigartig macht ein bisschen, weil Claudia ist ein Allgemeinname, Emma ist ein Allgemeinname, Meyer ist ein Allgemeinname, aber die Kombination gab es als E-Mail-Adresse nicht. Ich habe das ohne 1, ohne 2, also ohne Nummer habe ich das gekriegt.
Siehst du? Du kriegst jetzt von mir die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Du darfst da 3 Zettelchen ziehen, auffalten,
danke,
laut vorlesen und beantworten.
Welche Rituale geben Ihnen Kraft? Also ich als Christ, wir haben das Ritual, dass wir jeden Samstagabend haben wir den Auftakt des Sonntags mit Kerzen anzünden, mit Wein und Brot.
Also quasi eine Art Abendmahl.
Hat eine andere Bedeutung. Das ist ein Kerzensägen, ein Weinsägen und ein Brotsägen. Das hat mit Abendmahl nicht so viel, sondern das ist nur ein Fest zum Auftakt der Woche. Dann mit Sonntag fängt ja die Woche neu an.
Aber ich dachte immer am 7. Tag, gute Gott. Ich dachte,
ja, das ist der Samstag.
Ach so,
das ist nicht der Sonntag. Das ist der Samstag. Deswegen feiern Juden auch am Freitagabend zum Auftakt des Ruhetages. Und wir Christen feiern samstags den Auftakt, dass Jesus die neue Schöpfung gestartet hat oder wie man sowas nennen will.
Und wie lange dauert das?
Kommt drauf an, wie man rast. Also wenn es sehr schnell gehen muss, weil man noch was vorhat, habe ich es schon unter 10 Minuten hingekriegt. Aber normalerweise nimmt man sich eine halbe Stunde. Dann kann man auch noch ein Lied singen oder sonst was.
Ja.
Das Nächste. Mhm. Ach ja, und ein gutes Ritual finde ich auch immer, vor dem Essen singen wir ein Lied. Das genieße ich sehr, weil mein Mann eine sehr, sehr gute Stimme hat. Ist Ihr Glas meistens halb leer oder halb voll? Also um ehrlich zu sein, meine Gläser sind immer ganz schnell leer. Also ich kann dann, wenn wir immer da sitzen, dann gucke ich auf den Tisch und dann ist mein Glas immer leer. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach einen guten Zug im Hals da.
Und so im übertragenen Sinne?
Ich weiß, was die Frage bedeutet und ich bin mir nicht ganz sicher, weil von meiner Veranlagung habe ich oft das Gefühl, dass ich eher ein bisschen pessimistisch oder nicht so hoffnungsfroh in die Welt gucke. Aber eigentlich ist das Leben voller Schönheit, voller Freude. Also ich denke, das ist eigentlich voll. Nicht, also eigentlich auch nicht halb voll. Das gefällt mir nicht. Also wenn, dann ist richtig voll.
Das stimmt sogar. Physisch, chemisch betrachtet ist das Glas immer voll. Die eine Hälfte ist das, was drin ist und die andere Hälfte ist Luft.
Jupp. Ist so ja kann man auch sehen. Ist ja auch was. Davon leben wir ja auch.
Die nächste bitte.
Auf was könnten Sie im Alltag am ehesten verzichten? Boah. Also auf negative Nachrichten, auf die könnte ich verzichten. Also manchmal ist das ein bisschen viel, was man davon hört. Auch von, also nicht nur im öffentlichen Raum, auch im privaten Raum hört man oft, dass Freunde krank sind oder dass es ihnen nicht gut geht. Und darauf könnte ich wirklich verzichten.
Okay. Ja, danke schön. Ja. Woher kommt das mit dem manchmal so ein bisschen pessimistisch sein? Ist es einfach so eine Veranlagung?
Ja, denke ich ja.
Mhm.
Das hat...
Auch vielleicht, um nicht zu sehr enttäuscht zu werden?
Nee, ich denke nicht. Ich denke, manche Leute denken tief über etwas nach und brauchen viel Ruhe und Sammlung und manche sind mehr extrovertiert. Und dann ist alles leicht und alles lustig und ich bin halt... Ich denke oft sehr, sehr tief und grüblerisch über manche Sachen nach. Und ich denke, das ist einfach Charaktersache.
Also bist du eher introvertiert?
Würde ich mal sagen, ja. Ja, also ich führe kein introvertiertes Leben, aber ich denke, ich fühle mich sehr wohl auch alleine.
Und merkst du dann auch, dass es Momente gibt, wo es dir zu viel ist, wo du merkst, ich brauche jetzt Ruhe für mich? Und nimmst du dir die dann oder ist es schwierig oder ist es leicht? Oder?
Also für mich ist das eine Frage des Gottvertrauens. Also ich denke immer, Gott gibt mir das, was gut ist für mich. Und wenn ich sehr turbulente Tage habe, dann denke ich oft, ja, Gott weiß, was er tut. Und dann genieße ich die auch, weil das ist dann auch Leben, was reinkommt. Wenn ich dann wieder Zeit habe für mich alleine, dann atme ich da auch durch und ordne Sachen. Da merke ich dann auch irgendwann mal, nee, jetzt fange ich an, faul zu werden und bequem. Und das ist auch nicht so der Hit. Also diese, für mich ist es wichtig, dass es eine gewisse Ausgewogenheit gibt. Und das Dumme ist halt, die kann ich mir selber nicht aussuchen. Ich weiß nicht, was da ein gutes Maß ist für mich.
Aha.
Ich habe immer das Gefühl, das weiß Gott und er gibt mir das so, wie ich es brauche.
Schön. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Haltung zu dieser Problematik im ersten Moment, ne? Dass du sagst, ich kriege das selber gar nicht reguliert.
Ja, genau.
Spannend. Mhm. Und die Sache mit Frankreich ist natürlich, macht mich sehr neugierig.
Ja.
Wie das kam. Aber wenn du willst, können wir auch ein paar Schritte vorher anfangen. Ich würde noch mal nach Holzgerlingen gehen und dann, wann du dich da abgenabelt hast und bist du nach Tübingen schon hingezogen oder bist du gependelt?
Nee, ich bin gependelt, weil das war finanziell besser. Als Schwabe ist man immer sparsam und dann ist mit Auto, ist billiger ein Auto zu kaufen und hin und her zu pendeln. Das sind 20 Kilometer und mit der Zeit habe ich dann im Studentenwohnheim habe ich dann jemanden kennengelernt und dann war ich mehr bei ihm als bei meinen Eltern und das war sozusagen so eine langsame Abnabelung.
Und war das für die Eltern okay, oder?
Nicht so ganz, weil sie waren ja so pietistisch. Meine Mutter war da nicht so begeistert.
Das ist so eine christliche Strömung, der Pietismus, ne?
Ja, also eine fundamental christliche Strömung.
Und der wird, glaube ich, die Bibel sehr ernst genommen und sehr eng ausgelegt.
Also sehr ernst genommen, ist sehr, sehr positiv. Also ist wirklich gut, weil da habe ich sehr profitiert davon, profitiere ich jetzt noch. Und auch von den Liedern profitiere ich immer noch sehr. Und dass sie eng ausgelegt wird, ja, da kann man dann auch. Meine Mutter war immer ein bisschen revolutionär.
Aha.
Also letztlich hat sie dann auch sich nicht immer dran gehalten und so. Das war für sie, letztlich war es kein Problem für sie. Aber so, was die Leute sagen, das war doch noch ein bisschen die Tendenz.
Aber das ist nicht dein Mann heute?
Nee, das ist dann nicht mein Mann. Das ging dann nicht gut dann nach ein paar Jahren. Dann war das Studium zu Ende und dann hat es keine Perspektive mehr gegeben.
Und das war damals für dich schlimm, wenig schlimm oder ganz schlimm?
Also ich habe...
Als es zu Ende ging?
Als es zu Ende ging, ich denke, es war ganz schlimm für mich. Aber ich war diejenige, die weggegangen ist. Ich habe dann in der christlichen Kommunität habe ich einen Neuanfang gemacht.
In Frankreich?
Nein, in Gnadenthal bei Limburg in Hessen. Da habe ich dann einen Neuanfang gemacht und bin da praktisch, ja, als Haushaltshilfe habe ich dann für ein Jahr dort gewohnt. Und
so eine Kommunität ist das,
ja,
ne?
Ja, das ist eine Kommunität.
Wie heißt die gleich?
Kommunität Gnadenthal oder Jesusbruderschaft. Da kommen viele Lieder auch im christlichen Bereich.
Da gab es den Nehemia-Hof.
Genau, da habe ich gewohnt, da habe ich gearbeitet.
Von bis, in welchen Jahren?
85 bis 95.
Und wie kamst du auf die Idee, dorthin zu gehen, nach Gnadenthal?
Also, mein Bruder hat da Zivildienst gemacht und hat mich dann eingeladen, ob ich da nicht ein Wochenende verbringen will. Und dann habe ich das so gesehen und ich fand meine Situation nicht so glücklich. Und dann habe ich da neu angefangen und habe gesagt, nee, jetzt will ich neu ganz klar mit Gott gehen. Habe meine Diplomarbeit noch gemacht, damit ich da einen guten Abschluss habe. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich ein Jahr dort.
Und nach dem Jahr?
Habe ich mich beworben als Physikerin. Und da wurde mir immer gesagt, das sind 5 Jahre Einarbeitungszeit, das geht gar nicht. Dann ging es darum, beim Arbeitsamt haben wir vorgeschlagen, Programmieren, eine Ausbildung zum Organisationsprogrammierer zu machen. Habe ich gemacht, habe dann auch gearbeitet.
Wo? In welcher Stadt?
Oberursel bei Frankfurt. Und habe da meine Erfolge gehabt, insoweit, dass mir vorgeschlagen wurde, ich sollte doch Datenbank programmieren, einrichten. Das war damals das absolute Ding da. Ganz neu, relationale Datenbanken. Jetzt hat jedes Programm, aber damals war das super neu. Aber dann haben die von Gnadenthal jemand als Sekretärin gebraucht. Und dann habe ich gedacht, so eine Volltagsstelle vor Gott, das hast du nicht jeden Tag. und habe mich dann da entschieden, nach Gnadenthal zu gehen.
War das dann auch ein wirtschaftlicher Rückschritt oder Einbuße?
Auf jeden Fall. Also Programmieren, das hatte ja damals Anfangsgehalt 3.500, 3.000, 4.000 Euro bedeutet. Und Gnadenthal...
D-Mark war es dann auch eigentlich.
D-Mark, ja genau. D-Mark noch. Und Gnadenthal waren es knapp 1.000. Also das wirtschaftlich als da... kann man das nicht angucken, aber so...
Du hast dich trotzdem so entschieden?
Ja, habe ich mich.
Hast du es bereut? Irgendwann mal?
Nie, gar nicht. Zwischendurch dachte ich, ja, ein bisschen, aber im Großen und Ganzen nicht, nee. Das ist einfach so viel Lebenserfahrung, die ich da... oder ja, Lebenserfahrung ist eigentlich das Richtige.
Und die Zeit ging dann zu Ende, als du...
Also 94 bin ich dann nach Israel noch für ein Jahr und bin dann zurückgekommen und dann wurde ich gekündigt und... betriebsbedingt, weiß ich nicht mehr so genau.
Aber mit bösem Blut oder im Guten, aus deiner Sicht? Wie empfindest du es im Rückblick?
Also ich würde sagen, mit den Leuten, die mit meinen nächsten Freunden, total im Guten. Also ja. Die Leute, mit denen ich zusammen gewohnt habe, mit denen ich zusammen gelebt habe, meine Freundinnen, mit denen total im Guten. Aber mit dem Chef des Ganzen halt nicht. Da habe ich mich doch zu sehr angelegt. Revoluzzerblut, da kann man nichts machen.
Und dann bist du wohin?
Dann bin ich nach Hamburg und wollte eine Ausbildung als Erzieherin machen.
Das ist auch nicht gerade der nächste Weg.
Nee, aber ich mochte Kinder. Also ich
aber
mag
wieso
Kinder.
Denn in Hamburg?
Weil Hamburg und Konstanz, die haben die Möglichkeit damals gehabt, berufsbegleitend eine Ausbildung als Erzieherin zu machen. Ach. Bei anderen hätte man eine Ausbildung machen müssen und da wusste ich nicht, ob das Geld reicht oder nicht. Und ich war ja da inzwischen 36 Jahre. Und in Konstanz habe ich eine Freundin gefragt und die sagte, nee, das ist ganz schwierig mit Wohnen und so. In Hamburg habe ich eine Freundin gefragt und die sagt, Hamburg ist eine große Stadt, herzlich willkommen, hier kommt jeder unter, das ist überhaupt kein Problem. Und dann ging ich nach Hamburg.
Und woher kanntest du die Leute?
Gerade über Gnadenthal auch. Ja. Aber also das war nicht so, dass die in Hamburg, ich habe mit ihr gar nichts mehr zu tun gehabt,
ja, ja.
Aber wenigstens dieses Gefühl gekriegt, willkommen in Hamburg. Und Hamburg, eine Stadt am Meer, ja, als Schwabe, da bist immer gut aufgehoben, sage ich jetzt mal. Elbe ist ja schon, also wenn man über die Elbe fährt, dann riecht man ja das Meer.
Dann hast du dort gearbeitet auch wieder, programmiert und nebenbei Erzieherin gelernt.
Nee, das ging dann ganz schnell. Ich bin da angekommen. Dann habe ich als Haushaltshilfe noch ein bisschen gearbeitet.
Und nebenbei schon die Ausbildung gemacht?
Nee, auch nicht. Dann habe ich mein Mann.
Die Ausbildung hin?
Die ist im Himmel.
Die hat sich in Luft aufgelöst.
Die hat sich da in Luft ausgelöst.
Die hat es nie geschafft. Die hat nie eine Chance gekriegt.
Die hat insoweit eine Chance gekriegt, dass ich ja dann ganz schnell meine drei Jungs gekriegt habe.
Okay, aber erzähl, du bist dahin, hast ein bisschen als Haushaltshilfe gearbeitet.
Ja, das ging dann auch nicht gut, weil der kein Geld hatte.
Oh, schlecht.
Zu der Zeit habe ich dann meinen jetzigen Mann schon kennengelernt gehabt. Und das ging ganz, ganz schnell. Im August kam ich nach Hamburg, Norderstedt. Und im September habe ich meinen Mann kennengelernt, 16. glaube. Und am 1. Dezember haben wir dann geheiratet. Und ein Jahr später, 1. September, kam dann unser erster Sohn.
Das ging wirklich schnell.
Das ging sehr, sehr schnell, ja.
Und deine Eltern waren schockiert, oder?
Damals hat nur noch meine Mutter gelebt und die hat sich gefreut, die wilde Tochter unter der Haube zu haben. Ja, doch. Die war sehr angetan davon. Und dann noch ein Diplom-Ingenieur, das hat alles super gepasst, Christ.
Und wo hast du den getroffen?
Den habe ich in einem Englisch-Stammtisch getroffen, weil ich war ja in Israel ein Jahr und wollte eigentlich weiter Hebräisch lernen, aber da gab es kein Angebot in Norderstedt, aber Englisch gab es, um da ein bisschen Konversationsclub. Und da war er zum ersten Mal, ich zum ersten Mal, unsere Fahrräder standen daneben und dann haben wir gleich ausgemacht, wir treffen uns eine Woche später zum Pizzaessen und dann ging eine Begegnung nach der anderen. Da hat auch wieder Gott sehr viel zusammengefügt, weil Hamburg ist eine große Stadt und wir haben uns 3-4 Mal einfach so zufällig getroffen. Zack, und das war richtig gut. Haben wir dann auch gut durchgezogen und das ist jetzt bald 30 Jahre, also 1. Dezember dieses Jahres.
Habt ihr 30. Hochzeitstag?
Mhm.
In welcher Stadt ist er aufgewachsen?
Hamburg, er ist ein Hamburger, ja. Er hat einen nicht so einen wilden Lebenslauf wie ich da.
Bevor wir gleich nochmal in das Jahr in Israel einsteigen, möchte ich dich einmal bitten, Claudia, in diesen Koffer zu gucken.
Ja.
Eine Sache rauszunehmen und zu sagen, warum es diese Sache geworden ist und keine andere, was du damit verbindest, was dein Bauchgefühl sagt, warum es dieses Ding ist. Welche Geschichte, welche Anekdote, welches Gefühl. Jetzt kruschelt sie ein bisschen.
Ja, weil.
Und denkt nach, vermutlich. Es ist nicht ganz leicht. Die Entscheidung für eine Sache ist auch automatisch die Entscheidung gegen alle anderen. Sie hat drei Sachen in der Hand. Die Weltkarte, ja, eine Postkarte und ja, diese Herzschatulle. Und sie hat sich für die Herzschatulle entschieden.
Ja, weil da die ganze Welt drin ist, das ganze Licht und alles.
Ist in deinem Herzen oder ist
im, im Herzen. Und Herz steht für mich immer für Liebe.
Ja.
Und für mich ist die Liebe das Grundlegende überhaupt.
Das, worum es geht im Leben.
Da, worum es geht, ja. Deshalb Herz auf jeden Fall. Und ich dachte nur, es wäre vielleicht ein bisschen wenig konkret. Deshalb habe ich auf die Weltkarte noch gedacht, weil ich sehr, sehr gute Freunde habe überall jetzt auf der Welt.
Findest du es eigentlich ungewöhnlich oder stört es dich, dass man immer noch hört, dass du Schwäbin bist? Oder ist es dir egal?
Also mir ist manchmal nicht so lieb. Nein.
Aber es geht nicht weg, oder?
Es geht nicht weg. Ich bin so lange weg jetzt und ich muss mich richtig anstrengen, wenn ich es mal nicht, also... Aber man hört es sofort. Ich muss in der Post ja nur sagen, ich möchte gerne eine Briefmarke. Und dann sagt er, ach, Grüßle und Adele und ach, du weißt. Nee, also, aber es gibt, also für
es
mich.
Es gibt Schlimmeres.
Ja, oder? Also ich genieße das jetzt nicht, aber.
Du kommst mit klar, du hast dich mit arrangiert.
Solange die anderen nicht klarkommen und mich verstehen, dann ist das alles okay. Also was mich mehr stört, ist, wenn Leute, hochdeutsche Leute versuchen, Schwäbisch zu reden und es nicht können. Das stört mich richtig.
Haben wir es zu dem Herz schon alles gehört oder hast du noch was, was du noch sagen möchtest dazu?
Die Liebe, das habe ich ja gesagt, dass das das Größte ist, das was durchträgt. Und für mich ist das halt, in jedem Herzen ist letztlich die Liebe drin, ganz tief drin. Und das ist etwas, was ich immer mehr entdecke, auch in anderen Leuten, wie tief die Liebe ist. Das war, als der Ukraine-Krieg ausbrach, da habe ich gedacht, wie groß eigentlich die Spendenbereitschaft da war. Das war nur wegen dieser Liebe im Herzen.
Dankeschön.
Bitte.
Du hast vorhin gesagt, als wir über das Alter gesprochen haben und ob du dich fühlst wie mit, ne, Ende 20, da hast du gemeint, das war eine Zeit, da hast du gedacht, du musst noch was erreichen.
Ja.
Wo kam das her?
Eigentlich habe ich immer gedacht, mit 25 fängt das Alter an, als ich klein war. Da habe ich gedacht, ab 25 kommt ja nichts Neues mehr. Mhm. Und dieses etwas noch erreichen, das war für mich so, ich wollte nicht Geld erreichen, ich wollte auch keine Karriere erreichen. Das war nicht das, was in mir war. Ich wusste nicht, auf welchen Weg. Vielleicht habe ich da auch damals noch falsch gedacht, weil jetzt würde ich sagen, mit 20 muss man sich nicht für einen Weg entscheiden. Man muss eigentlich immer nur das tun, was man jetzt gerade tut. Man braucht sich nicht festlegen, wenn man eine Ausbildung macht, dass ich jetzt mein Leben lang als Erzieherin arbeite oder mein Leben lang als Physikerin arbeite. Gerade als Physikerin habe ich immer gedacht, wenn ich dann später mit den Kindern irgendwas Physikalisches durchgesprochen habe oder so, dann war da meine Physik natürlich total da. Oder wenn irgendwelches Kräftegleichgewicht abschätzen, das wirkt ja alles rein in das normale Leben.
Was ich ja auch stark finde, dass du noch als Erzieherin gearbeitet hast, obwohl du
ja
diese Ausbildung in Hamburg ja nicht machen konntest oder nicht gemacht hast.
Ich habe nur so betreut in der Schule.
Also, aber im Prinzip hast du den Job gemacht, den eine Erzieherin macht.
Genau.
Auch wenn
ich meine, ich habe Kindergottesdienst gemacht. Mhm. Ich habe sehr gerne mit Kindern gearbeitet. Eigentlich war das auch, als ich klein war als Kind, war meine Schwester immer sehr mit Kindern begeistert. Also die hat die Kinder alle begeistert. Komm, wir machen jetzt, wir gehen auf einen Ausflug, wir gehen spazieren. Wir machen jetzt diese Spiele und dieses. Und meine Schwester, die hat das alles gemanagt. Und ich war so, nee, meine Bücher. Und das hat mir total gereicht. Und dann habe ich gemerkt, die Kinder brauchen nicht nur jemand, der ihnen sagt, was jetzt Interessantes kommt. Aber die Kinder genießen es auch sehr, wenn sie abgeholt werden, wenn man mit ihnen redet, wenn man sie versteht, wenn man sie begleitet. Und das ist meine große Sache, dass ich einfach mit Kindern rede, wenn sie traurig sind oder mit ihnen mal einen Spaziergang mache. Auch die langweiligen Sachen oder ein bisschen runterbringe von ihrem Übertreten.
Action, ja. Die Sache mit Israel.
Yep.
Was hast du da gemacht? Wo warst du? Warum? Und
also,
was hast du erlebt? Was waren so deine Eindrücke, die du mitgebracht hast?
Die Kommunität Gnantal, die hat einen Ableger in Israel, eine Außenkommunität nennt man das. Da sind ein paar Brüder und Familien teilweise. Und da habe ich dann in der Küche gearbeitet. Habe eingekauft auf dem Markt. Das war natürlich hochinteressant. Habe gekocht.
Wie viele Leute?
Normalerweise waren es immer so zwischen 10 und 20. Aber wenn mal eine Freizeit war, dann waren es auch mal 50.
Und darüber hinaus? Bisschen das Land erkundet?
Ja, also eigentlich eher Tel Aviv mit dem Strand und Meer. Und in Jerusalem, da halt sind wir immer zum Gottesdienst gegangen. Also ich bin sehr gerne in die englischsprachige Christ Church gegangen. Da sind messianische Juden. Das fand ich sehr besonders. Die waren auch geistlich sehr, sehr lebendig, Heiliger Geist und so. Das gab sehr, sehr gute Gottesdienste. Das mochte ich sehr. Und die Lieder, die Pastoren, also die Leiter von dort, die kamen oft auch nach Latrun. Da war die Außenkommunität. Das war ein gutes Miteinander.
Und wie sicher hast du dich gefühlt damals?
Sehr sicher.
Latent ist der Konflikt ja schon immer am Brodeln und Schwelen.
Immer.
Und
die ganze Zeit. Also Israel ist ein furchtbar schwieriges Land. Ich hatte immer das Gefühl, ich mag die ganzen Spannungen. Das war keine Ruhe. Die Araber und Juden und Kontrolle hier, Kontrolle da. Wenn man einkaufen ging, damals hat man in Deutschland, wurde man so gut wie nie kontrolliert. Und dort bei jedem Bissen wurde immer die Tasche aufgemacht. Und
Sicherheitschecks.
Ja, Sicherheitschecks. So wie jetzt halt, ich war jetzt in Rom und da war auch immer die Sicherheitschecks.
Was ist deine schönste Israel-Erinnerung, die du in deinem Herzen eingeschlossen hast?
Ich hatte sehr gute Begegnungen, gerade in Jerusalem. Also ich hatte sehr gute Freundinnen. Immer wenn ich an eine denke, dann denke ich, das war meine schönste. Also ich war dann da, wo das Gartengrab ist. Da steht ja dann groß drauf, Jesus ist nicht hier. Weil man überlegt ja immer, ob das jetzt auch wirklich das Original-Gartengrab ist. Und da steht dann nur, Jesus ist auferstanden, er ist nicht hier. Also eine Wahrheit, die auf jeden Fall stimmt, dass er auferstanden ist und jetzt nicht mehr in dem Grab liegt. Und die Frau, die das betreut, mit der habe ich dann noch zum Abschied gegessen. Und dann haben wir uns verabschiedet, ja, spätestens im Himmel sehen wir uns wieder. Das fand ich dann richtig schön. Es waren sehr, sehr viele fromme Leute. Das war einfach schön, das Miteinander.
Und der Alltag? Wann musstest du aufstehen? Und war es manchmal stressig oder hattest du das Gefühl, du schaffst das alles gut und locker mit links?
Also ich schaffe meinen Alltag sowieso nie mit locker und links. Also ich muss mich da immer engagieren dafür. Und es gab auch stressige Zeiten, wenn man kocht und man muss zu einer bestimmten Zeit fertig sein. Aber ich bin fähig, ich habe da immer geguckt, dass ich früh genug anfange und es gut durchplane. Als Organisationsprogrammiererin habe ich mir meinen Zeitplan gemacht und dann war das Essen da. Das ist
und hast du dich auch wohlgefühlt in der Rolle oder war das?
Ja, ich habe mich super wohlgefühlt, ja.
Spannend. So, und dann ging es ja nach Frankreich später. Vermutlich, ja. Ich schätze jetzt, ja, dass dein Mann da irgendwie
bei Airbus war.
Deswegen ist auch Bremen inzwischen.
Ja, genau.
Und,
weil dann kam ja Corona. 10 Jahre waren wir in Eidelstedt in Hamburg und dann wurde er versetzt nach Toulouse und wir gingen als Familie mit. Das war für mich keine Frage, weil...
Wie alt waren die Kinder?
Der Älteste war gerade in der weiterführenden Schule, also 5. Klasse.
Und wie haben sie es verkraftet, die Jungs?
Es gibt ja doch eine deutsche Schule und von daher haben sie es gut verkraftet. Mhm. Also es wurde auch überlegt, ob sie nicht doch in eine französische Schule gehen und dann würden sie perfekt Französisch können. Aber dann habe ich gesagt, sie haben auch eine Seele. Und ich habe auch gemerkt bei manchen Reaktionen, dass mal der Bauch wehgetan hat, obwohl dann, also da habe ich genau gemerkt, es war auch nicht einfach für sie, aber sie haben es gut gemacht. Sie gehen jetzt noch gerne nach Frankreich. Sie lieben
es. Haben eine zweite Heimat sozusagen.
Ja, aber so oft kommt man jetzt nicht mehr nach Frankreich. Dadurch, dass sie sind jetzt alle in Deutschland. Wir gehen immer so ferienmäßig einmal pro Jahr und treffen die alten Freunde wieder.
Ja, 13 Jahre ist auch schon eine lange Zeit.
Ja.
War das schwer, wieder nach Deutschland zurückzuwandern, zurück auszuwandern? Oder?
Also dadurch, dass es so hoppladihopp war, durch Corona war das sehr, sehr, sehr hoppladihopp. Weil...
Ja, heißt es hoppladihopp, dass man den Schmerz gar nicht gemerkt hat,
ja,
weil es so schnell ging? Also kurz und schmerzlos oder war es?
Ja, ich denke eher das. Aha. Also vor allem, es war eine Zeit, wo in Corona konnte man ja nicht über die...
Die ganze Welt war aus dem Angeln,
ja, genau,
sozusagen.
Und mein Mann war dann in Südfrankreich und hat von dort gearbeitet und ich war in Hamburg, weil ich meine Schwiegereltern da gepflegt habe. Und dann habe ich gesagt, ich gehe auch nicht zurück nach Frankreich. Ich will nicht mehr in Frankreich wohnen. Meine Schwiegereltern sind in Hamburg und diese das Pendeln ist mit Corona gar nicht möglich. Meine Söhne sind alle in Deutschland und da komme ich nicht hin. Und er hat gesagt, gut, meine Abteilung hat auch in Bremen einen Standpunkt. Ich muss nicht mal die Abteilung wechseln, wir gehen nach Bremen. Und deshalb haben wir dann eine Wohnung, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir ein Zimmer in der WG haben.
Bis heute?
Ja, bis heute, seit Corona.
Zu zweit, als Ehepaar?
Als Ehepaar haben wir ein Zimmer in der WG.
Was für eine WG ist das?
Es ist eine Zweck-WG und wir wohnen da mit zwei jungen Marokkanern zusammen. Also wir haben uns beworben, das war WG gesucht, Inserat. Und wir haben uns auf alle möglichen WGs beworben und das war die einzige, die uns aufgenommen hat als 60-Jährige.
Das ist ja lustig.
Ja, und da.
Das ist auch mitten in der Innenstadt, also mitten, ja, genau, nicht weit vom Hauptbahnhof weg.
Ja. Ja.
Das ist ja lustig. Und wie lange wohnt ihr jetzt da?
6 Jahre.
Und fühlt also ihr euch wohl 20. nach wie vor, oder?
Ja, wir fühlen uns wohl, aber jetzt geht mein Mann in Rente und dann wird es wieder neu gemixt. Also neu.
Wo ihr dann hingeht, oder?
Ja.
Vielleicht geht ihr aus Bremen weg.
Das wissen wir noch nicht, weil wir wissen nicht, wie sich die...
Aber ist das nicht komisch, wenn man vorher als Familie in einem... Ihr werdet irgendwo ein Haus gehabt haben in Toulouse, nehme ich an.
Ja, wir haben ein Haus gemietet, ja.
Und jetzt seid ihr in einem Zimmer und teilt euch die Küche mit anderen jungen Leuten.
Ja, genau. Aber das ist sehr bereichernd. Ich muss sagen,
Erzähl, was hast du für Schätze da schon gehoben oder entdeckt?
Also eine ganz große Freude war, als der junge Mann sein B1 gehabt hat.
Ja, gut.
Also ich habe zu meinen Jungs gesagt, ich habe mich fast mehr darüber gefreut wie über euer Abitur. Aber dann sagt mein Sohn, wenn das nicht so ein Selbstgänger gewesen wäre, das Abitur, dann hättest du dich auch über unser Abitur gefreut. Aber das war halt so, damals war es halt so normal, während da das war. Von daher so diese Freuden oder wenn...
Wie viele Quadratmeter habt ihr dann da?
Wir haben jetzt, unser Zimmer ist 25 Quadratmeter groß. Wir haben es gut eingerichtet.
Und habt ihr einen Tisch zum Essen?
Ja.
Zum Schlafen?
Wir haben eine Schlafcouch, die wir aufklappen. Wir haben unter Tage haben wir ein normales Wohnzimmer und nachts schlagen wir auf. Ja.
Du siehst mich immer noch so ein bisschen erstaunt gucken.
Ja.
Ich finde das ja cool, aber die wenigsten schaffen das ja auch so ein Stück weit, sich zurückzunehmen. Normalerweise will man ja es immer komfortabler und immer besser haben und immer höher, schneller, weiter.
Aber irgendwann, wenn du alt bist, kommt der Punkt, da musst du dich zurücknehmen. Wenn man immer mehr hat, immer mehr, man muss die Sache auch arbeiten.
Jetzt weiß ich auch, warum du vorhin gesagt hast, dass du so froh bist, dass es mit deinem Mann so gut läuft. Ich glaube, wenn man auf so kleinem Raum aufeinander hockt, dann muss man sich gut verstehen, oder? Aber es fördert das auch, oder nicht?
Also es fördert es auf jeden Fall. Ich denke, man muss sich entscheiden. Es war für unsere Ehe super gut. Wir gehen allerdings auch jeden Monat gehen wir in die Eheberatung, weil auch ohne wäre ich in die Eheberatung gegangen, auch ohne Einzimmer. Ich finde es sehr viel einfacher, wenn man enger zusammen ist, weil für mich ist eine Ehe eigentlich nicht eine Wohngemeinschaft, wo man sich verliert. Und wir haben einen schönen Prozess von Übergriffigkeit zur Innigkeit, um das mal so in Schlagworte zu kriegen. Weil das war am Anfang, ja, wer bestimmt und ich und Dings und ach, du bestimmst immer, nee, du bestimmst. Und dann haben wir jetzt mehr so diesen Prozess zur Innigkeit benannt, dass wir da praktisch das beide wollen eigentlich, Innigkeit. Und das tut uns sehr, sehr gut.
Spannend. Finde ich aber auch mutig, zu sagen, wir gehen einmal im Monat zur Beratung.
Ja.
Ich hatte auch einmal einen Gast, der sagte, das war eine Frau, die war in Therapie, die sagte, ihr ist es ganz wichtig, dass es aus der Tabu-Ecke kommt. Dass jeder sagen kann, ich hole mir da Hilfe oder ich hole mir da Beistand oder Begleitung.
Also es wird auch immer falsch verstanden. Eine Ehetherapie sollte man machen, wenn man verheiratet ist. Nicht, wenn man in Krise ist, sondern jede Beziehung hat noch das Potenzial nach oben. Und je glücklicher die Ehe ist, umso glücklicher ist man ja selber. Und eine Eheberatung, wenn sie gut läuft, macht einen glücklicher. Auf das muss man kommen. Und nicht zu sagen, ja, ihr habt es nötig oder ihr habt es nicht nötig. Das macht ja keinen Sinn. Sondern das ist mehr so. Ich kenne das eigentlich, dass man als Christ in einer seelsorgerlichen Beziehung ist. Und Eheberatung ist nichts anderes, als dass man da in einer seelsorgerlichen Ehebeziehung ist.
Was heißt seelsorgerlich? Das heißt, ein Mensch, mit dem man seine Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme
bespricht. Ja, oder auch Einstellungen, würde ich sagen, von dem man Korrektur auch annimmt, wo man einen guten Rat mal annimmt, wo man sich auch mal auskotzt.
Auskotzt, okay.
Also wenn es einem doch zu viel ist und wo dann einen auch in manchen Sachen bestärkt vielleicht, dass er sagt, doch, mach mal, halt doch, das ist jetzt geht auch bald zu Ende und dann bist du froh dran. Oder ob er sagt, nee, halt, da musst du aufpassen, der Punkt.
Das ist gefährlich.
Das ist gefährlich.
Könnte gefährlich werden.
Ja, das könnte gefährlich werden. Für mich ist das so die Beratung.
Und Frankreich, trauerst du? Also
ja, traurig nach, bin ich froh, beides. Weil Frankreich ist auf der einen Seite ist Sonne und Wärme und man hat es nah an die Atlantikküste und dann die Mittelmeerküste in die Pyrenäen. Da steht einem schon vieles offen.
Haben Sie auch viel genutzt, viel Zeit gehabt?
Nee, wir haben da nicht so viel genutzt, weil man bräuchte da immer ein Auto und wir hatten gar kein Auto, aber wir haben manchmal geliehen und dann sind wir hin und das war schon gut, wenn man nicht so weit wieder nach Hause hatte. Und auch die Leute, die vermisse ich auch sehr. Aber ich werde, auch wenn ich von Bremen weggehe, werde ich auch die Leute vermissen. Und hier das schöne Wasser und das.
Ja, die Weser hat auch ihren Charme.
Ja, so sehr. Und es ist ja nicht nur die Weser, es ist der Unisee, es ist die Wallanlagen. Man geht ja ein paar Meter und dann sieht man schon wieder das nächste Wasser. Also immer wenn wir nach Hause gehen und ich komme da an den Wallanlagen vorbei.
Und hattest du mal Heimweh, als du in Frankreich warst, nach Deutschland?
Wenig. Also Heimweh ist mir ein zu großes Wort für mein Vermissen. Also ich habe schon manche Sachen vermisst.
Zum Beispiel?
Also was ich am meisten vermisst habe, war im Prinzip die Gebetszeiten von Gnadental. Die habe ich am meisten vermisst. Und das kann ich jetzt auch hier in Bremen mit diesem, dass hier eine Messe gibt. Das ist einfach ein Reichtum von Möglichkeiten. Also Frankreich war auch schwierig, weil ich nicht sprachbegabt bin. Und mein Französisch war da nicht so gut, als dass ich so ganz locker immer da mich unterhalten konnte, ja, in der Gemeinde. Aber auf der anderen Seite, die Schule war deutsch, da hatte ich sehr viele deutsche Freundinnen. Ich bin da auf meine Kosten gekommen, solange die Kinder noch in der Schule waren. Ja. Aber als sie nicht mehr in der Schule waren und ich da nichts mehr hatte, keine Bücherei und nichts mehr zu machen und meine Schwiegereltern in Hamburg, dann war ich irgendwie nicht mehr richtig am Platz.
Also hat es irgendwie auch gepasst dann?
Ja, es
auch
muss passen. Bei mir muss es passen, ja.
So hoppla die hopp war mit der Zurück-nach-Deutschland-Tour während Corona, durch Corona.
Also wenn es nicht gepasst hätte, hätte ich es nicht gemacht, wenn da noch was offen gewesen wäre oder so.
Aber war das für euch von Anfang an klar, dass ihr da in dieser WG bleiben wollt oder war das erstmal nur eine Übergangslösung?
Also mein Mann hat zum Vermieter gesagt, entweder 6 Monate oder 6 Jahre bleiben wir da, je nachdem, wie es uns gefällt. Und dann hat es uns... Ja, das ist gut dort, weil wir sind so nah am Bahnhof, wir sind viel auf Reisen, wir haben Zeit zum Reisen. Wenn man ein eigenes Haus hat, hat man nicht so viel Zeit zum Reisen.
Muss man sich um Haus und Hof kümmern.
Ja, da muss die Hecke geschnitten werden, dann muss der Rasen gemäht werden. Samstags, man kann nicht einfach so
mal eben los.
Freitag sagen, ja so, jetzt fahren wir in den Süden, jetzt fahren wir dahin, nach London oder sonst was. Nee, uns geht's da wirklich gut. Also ich genieße das sehr.
Und ihr habt immer noch kein Auto?
Nee, wir haben, also jetzt Bremen sowieso nicht. Also das mit dem Parken alleine, was? Nee.
Macht ihr Carsharing, oder?
Also wir kommen weit mit dem Fahrrad und mit Bus und Bahn. Und Carsharing haben wir jetzt an Weihnachten gemacht. Da wollten wir einen Neffen besuchen und der wohnt halt auf dem Land. Und dann hat mein jüngster Sohn, deshalb habe ich nicht Ja gesagt bei Carsharing, weil es mein jüngster Sohn gemacht hat. Da haben wir dann ein Auto geliehen und sind dorthin gefahren. Hat sich sehr bewährt.
Ist es eine ökologische Überzeugung, warum ihr kein Auto fahrt oder einfach, weil es zu eurem Lebensstil nicht passt?
Also ich denke, am Anfang, also zu meiner Studienzeit, da war ich sehr umweltbewusst und das habe ich immer noch. Von daher ist eine ökologische Entscheidung war für mich immer das. Und dann war es einfach Pflicht, auch eine Frage des Finanzierens. Als wir uns kennengelernt haben, hat mein Mann unsere finanzielle Situation auf den Punkt gebracht. Ein Arbeitsloser heiratet eine Obdachlose in der größten Kirche Hamburgs, in St. Petri. Also wir hatten nicht immer so viel Geld. Und auch ein Verdiener und 3 Kinder, da hat mein Mann immer gesagt, ja, entweder man macht Urlaub oder man hat Auto. Und ein Auto war mir nie so viel wert. Also da die paar Mal, da kann man sich ein Auto leihen und dann hat man nicht diese Sorge drum. Mit Parkplatz. Und es ist teuer, wenn man das hochrechnet. Also wenn man das richtig rechnet, ist ein Auto sehr, sehr teuer.
Also auch eine wirtschaftliche Entscheidung.
Jetzt ist eine wirtschaftliche Entscheidung, ja. Oder ja, also Parkplatz und...
Liebe Claudia, wir kommen zu den großen Fragen des Lebens.
Ja.
Du darfst wieder 3 Zettelchen ziehen und die Fragen beantworten, ja, die dann da so kommen.
Ja, dann gucke ich mal. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in Ihrem Leben noch besuchen? Schiefenturm von Pisa, Pyramiden oder reicht Ihnen der Blick aufs Meer? Also, um ehrlich zu sein, der Blick aufs Meer reicht mir eigentlich. Die ganzen Sehenswürdigkeiten, die nehme ich mit, wenn...
Du warst ja erst in Rom, hast du gesagt.
Ja, ich habe viele Sehenswürdigkeiten ja schon mitgenommen und... Es kommt bei mir auf die Gesellschaft an. Also wenn mein Mann sagt, wir gucken das an, dann sage ich, super, bin ich gleich dabei. Wenn einer von meinen Söhnen sagt, du, das müsst ihr gesehen haben, ich fahre mit euch dahin, dann sage ich, super. Oder wenn dann irgendwelche Freunde sagen, wenn unsere Mitbewohner sagen würden, ja, ich kenne da jemand, ich fahre dahin, willst du mit? Ja, klar. Aber sonst nur, um die Sache zu sehen.
Also eher so ein Beziehungsmensch.
Also ich bin da sehr Beziehungsmensch, ja. Also sehr. Also gerade im Moment sind unsere meisten Reisen sind aufgrund von Beziehungen, weil wir da Leute kennen. Und das mag ich sehr. Wenn man kommt dann nochmal ganz tief ins Land rein. Wenn man Leute kennt in einem Land.
Es ist anders, wie wenn man als bloßer Tourist dahin kommt.
Das habe ich ja jetzt auch sehr in Rom genossen, weil da wohnt unser ältester Sohn, ist für ein Jahr in Rom. Deswegen.
Die nächste?
Ja, die nächste.
Ach so, und der Blick aufs Meer, zählt die Nordsee da auch für dich als Meer? Oder?
Ja, aber der Atlantik ist noch mal mehr Meer. Also,
und dann fühlst du was, wenn du aufs Meer schaust?
Oft Wind, Wasser und Sonne. Das ist sozusagen für mich der Inbegriff von irgendwie, ich fühle mich von Gott verwöhnt. Also da sehe ich die ganze Schönheit der Welt, die ganze Macht auch. Das Meer ist einfach für mich Macht, wenn die Wellen da sind. Das ist so eine Urmacht und die fühle ich dann richtig. Und deshalb gucke ich da sehr gerne aufs Meer. Mhm. Ich bin da nicht alleine, denke ich. Mhm. Bei wem würden Sie sich rückschauend bedanken und wofür würden Sie danken? Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir haben noch Zeit.
Also bei vielen Leuten kann ich sehr dankbar sein. Letztlich bin ich meinen Eltern auch dankbar, weil auch wenn man immer was hat, was nicht ganz optimal lief, aber sie waren immer für uns da. Also eigentlich waren wir immer willkommen. Also diese tiefe Annahme, das ist mir ein Vorbild, was ich meinen Jungs oder den Leuten in meiner Umgebung vermitteln will. Meine Mutter besonders. Bis ins hohe Alter konnten wir da sein und sie hat sich Zeit genommen und versucht, alles richtig zu machen, für uns zu kochen und doch. Und eigentlich fast jeden, der mich so begleitet hat. Also,
Dankeschön.
Gut. Mhm. So, noch eins?
Eine noch, ja. Eine dritte.
Gibt es eine Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben? Was soll ich da sagen? Also meine tiefste Überzeugung ist ja, je näher man mit Gott dabei ist, umso besser ist das. Dieser Bibelvers, trachte zuerst nach Gottes Reich, dann würde alles andere zufallen. Also ich glaube, in dem ist eine ganz tiefe Gebrauchsanweisung.
Ja, ist deine Überzeugung. Also
ja.
Kann man, glaube ich, so... stehen lassen.
Oder noch
sich dran reiben oder verstehen oder Schwachsinn finden, das ist ja jedem freigestellt.
Ja.
Aber für dich ist es das, wo du sagen würdest, für mich war das so eine Art Gebrauchsanweisung.
Ja, ich würde auch sagen, ich habe das in anderen Leben gesehen und auch bei mir gesehen, wo andere Sachen wichtiger waren. Oder wenn ich merke, dass andere Sachen wichtiger sind, dann ist das auch manchmal, dann denke ich, ah nee, wenn ich das jetzt zu sehr verfolge, dann...
Hast du ein Beispiel?
Das eins, was ich nicht erzählen will.
Okay, dann nehmen wir das nicht.
Tut mir leid.
Das ist kein Problem. Das ist ja kein Seelenstriptease hier. Also das ist ja dein gutes Recht auch zu sagen, das gehört jetzt nicht hierher in so einen Podcast. Das finde ich auch toll, wenn Leute das selber auch wissen, wo Grenzen sind und wo es ist, was man andeuten kann, was noch möglich ist.
Ja, nee, also tut mir leid, jetzt bin ich da so in Gedanken da.
Macht nichts.
Dran. Vielleicht
kommst du gleich noch. Ist es für dich einfach zu definieren, was damit gemeint ist, Reich Gottes?
Ja. Also ich denke, man merkt das. Das ist eigentlich, wenn man Frieden hat.
Inneren Frieden.
Inneren Frieden. Und es geht einfach nur um Versöhnung. Also dass man versöhnt ist mit sich selber, mit seiner Rolle im Spiel. Dass man versöhnt ist mit Gott. Dass man Frieden hat über das, was man macht. Und es ist nicht wichtig, ob ich jetzt viel arbeite oder wenig.
Viel verdiene oder wenig.
Ja, oder auch viel in die Messe gehe. Ich habe ja jetzt mein Leben ein bisschen entwickelt und das sind viele Phasen. Mit den kleinen Kindern, wo ich dann nicht so viel jetzt in die Messe ging und so. Und jetzt kommt wieder ein neuer Teil, wo ich mir es erlauben kann, in die Messe zu gehen. Aber dieses Was will, dieses Reich Gottes ist eigentlich für mich, Frieden zu haben mit mir selber, mit Gott, mit meiner Umgebung jetzt. trägt mein Mann dann jetzt unsere Mitbewohner, die Söhne, die Gemeinde, auch die Leute, die mir begegnen.
Ja, verstehe ich. Ist es jetzt noch gekommen? Nee. Ja. Ein Beispiel?
Nee.
Jetzt hast du vorhin schon mal gesagt, Claudia, dass man ja auch älter wird. Mhm. Wie stellst du dir das vor in 20, 30 Jahren?
Da geht meine Fantasie aus. Also, weil ich weiß gar nicht, wenn ich fit bin, dann engagiere ich mich ehrenamtlich noch und gucke, dass ich möglichst fit bleibe. Versuche, Treppen zu steigen, versuche, Strecken zu Fuß zu gehen. Das mache ich jetzt schon, weil davon halte ich sehr viel. Mit dem Leben, was ich habe, habe ich ja keine große Rente. Und das habe ich schon sehr früh abgesehen. Und dann habe ich mal zu Gott gesagt, ja, muss ich nicht da. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Muss ich mich jetzt nicht mal darum kümmern, dass ich eine bessere Rente kriege und mehr arbeiten? Verdient arbeiten, nicht nur ehrenamtlich, sondern richtig. Als die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, soll ich mich jetzt nicht mal um meinen Job kümmern und noch ein bisschen was dazu verdienen, dass ich mehr Rente kriege? Und dann war ich so ein bisschen im Sorgen. Und das ist so nach dem Motto, das, was Gott will, dass ich überlegt habe, muss ich nicht selber was arbeiten? Das ist nämlich dieses Beispiel, was du vorhin wolltest.
Mhm. Wo man sagt,
jetzt trachte ich mir mal nach mehr Geld oder das mit dem Reich Gottes. Und dann schlage ich die Zeitung auf und was lese ich da? Es wurde ein Fonds eingerichtet für Leute, die ehrenamtlich arbeiten, dass sie dann versorgt werden im Alter. Und dann habe ich gedacht, egal ob ich da drin bin oder nicht, auf jeden Fall war mir es, als ob Gott zu mir sagt, Claudia, leb ruhig dein Leben im Vertrauen auf mich. Wenn du nachher noch so fit bist, wenn ich dich fit erhalte bis zum Schluss, dann kannst du, zur Not kann ich immer noch programmieren. Also Programmierer werden ja noch gesucht. Und wenn ich ein bisschen mein Alter verschleiere, dann werde ich da vielleicht auch genommen. Aber im Moment hätte ich noch gar keine Zeit dazu. Also man weiß nicht, wie die Sache sich entwickelt. Man weiß nicht, ob da noch Programmierer gebraucht werden, Leute, die auf Kinder aufpassen. Es gibt so vieles, was man dann machen kann, wenn das Geld ausgeht oder so. Und im Moment stehen wir finanziell gar nicht schlecht da.
Ja, der ist auch nicht so eine hohe Ausgabe für die Unterkunft.
Eben, das ist auch noch. Das ist ja jetzt schon greift das. Dass man sehr viel Geld hat, weil man nicht so viel Geld ausgibt fürs Zuhause. Deshalb haben wir ja so viel Geld für die Reisen, weil ja, das ist gut.
Gab es irgendwie eine große Lebenskrise bei dir oder mehrere?
Oh, viele, viele.
Über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Also ich habe sie angedeutet, indem ich gesagt habe, mir wurde gekündigt.
Das stimmt.
Also das ist eine ganz große Lebenskrise. Und letztlich, als es mit meinem Freund auseinanderging, das war auch eine ganz große Lebenskrise. Mhm. Also das sind alles Krisen, wo ich denke, ja.
Gut, dass sie vorbei sind.
Ja, und wo ich auch froh bin, dass ich sie überlebt habe. Also,
hattest du düstere Gedanken währenddessen?
Nee, eigentlich düstere Gedanken. Aber ich habe einfach gemerkt, wie selbst der Körper nachlässt. Wie ich mich einfach nach der Kündigung zum Beispiel, wurde ich richtig krank.
Ah, okay. Auch. Das hat sich quasi physisch ausgewirkt.
Ja, das hat sich physisch ausgewirkt.
Was seelisch los war. Bei dir.
Ja, ist logisch, weil wenn die Seele nicht mehr kann, dann sagt der Körper, jetzt erhol dich mal.
Und damals wäre deine Vorstellung gewesen, du bleibst da im Gnadental noch eine Weile zumindest, bis sich was anderes ergibt, aber nicht auf dem Weg dann da.
Im Nachhinein würde ich sagen, hat mir gut getan, weil so eine Klarheit oder so, die wird oft auch erst durch ein bisschen Trouble erreicht. Aber es gab immer Leute, die mich gern gehabt haben. Und von daher war es jetzt nicht so eine Krise, dass ich mir was antun hätte wollen, das nicht.
Ja, weil du vorhin sagtest, du bist froh, dass du es überlebt hast.
Ja, weil das körperlich.
Du hast dein Leben kurz schon in Bedrohung gesehen.
Ja. Yep.
Und was waren so die absoluten schönsten Momente?
Also das absolut Schönste war, als ich mein zweiten Sohn geboren habe. Also als ich den in der Hand hatte und das Kind, das strahlt mich an und ich denke, der guckt wie sein Vater. Und da wusste ich, dass ich seinen Vater sowas von lieb habe, weil das ja alles so schnell ging. Kennengelernt, Hochzeit, dann der erste Sohn, der war so wie ich und dann der zweite Sohn, da habe ich dann dieses Kind als Baby in der Hand gehabt und der strahlte mich so an und seine blauen Augen wie die Augen von seinem Papa. Und da wusste ich, nee, alles gut, alles klar. Das ist genau richtig.
Liebe Claudia Emma Meyer, wenn du so einen Strich ziehst, wie würdest du es zusammenfassen? Was ist die Geschichte deines Lebens? Wie bringst du es auf den Punkt?
Also es fing an eigentlich mit meiner Geburt, wo ich einen Taufspruch bekommen habe, singt dem Herrn ein neues Lied. Und ich denke, das hat sich durchgezogen. Meine Mutter hat oft gesagt, das alte Lied, lass doch das alte Lied. von wegen, wie problematisch ist die Welt, wie schlimm sind die anderen. Lass doch das alles, hat meine Mutter oft gesagt, lass das alte Lied, ein neues Lied. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wo wir auch vor jedem Essen singen, also ich finde, sehr wichtig zu singen, wie viel Endorphine und alles Mögliche im Körper angeregt wird durch Singen. Und eigentlich ist das, dass ich denke, das ist mein großes Lebensthema. Nicht das alte Lied, wo es so verführerisch ist, wo es so viele Gründe dafür gibt, sondern das neue Lied, Gott regiert, Gott ist der Große, Gott hat uns die Liebe ins Herz gegeben. Das denke ich, das ist mein Lebensresümee.
Dankeschön. Für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden-Folge mit dem Titel Kriminelle Kreise und Alkohol, bis er zu Gott fand. Das ist die Geschichte von Olaf van Herfen, ursprünglich Niederländer. Und die gibt es einfach hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Achtung, noch ein Tipp. Im Podcast Kaffee extra schwarz denken ein Autor und ein Journalist laut darüber nach, was Deutschland gerade bewegt. Von Migration und Integration über den Nahostkonflikt bis hin zu Kulturkämpfen. Ahmad Mansur und Oliver Meyer-Rüth sticheln, analysieren und provozieren mit der Haltung eines Migranten und eines alten weißen Mannes. Neue Folgen von Kaffee extra schwarz gibt es jeden zweiten Dienstag hier in der ARD Audiothek.